Deutschlandfunk Interview.
Als sehr besorgniserregend beschreibt das Robert-Koch-Institut die galoppierenden Infektionszahlen. Sollte es nicht gelingen, die Zahl der Ansteckungen rasch zu senken, erwartet das RKI mehr schwere Erkrankungen und mehr Todesfälle. Die Belastungsgrenze auf den Intensivstationen könnte schon bald überschritten werden. Vor allem im Südosten des Landes ist auf der Deutschlandkarte gerade dunkelrot gefärbt. Allen voran Sachsen, Thüringen und Bayern. Dort wollen die Verantwortlichen das Ruder mit schärferen Regeln herumreißen. Vielleicht schon ein Vorgeschmack auf das, was bundesweit bald kommen könnte. Am Telefon ist Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag. Er ist dort der stellvertretende Hauptgeschäftsführer. Grüße Sie, Herr Ruge.
Guten Tag, Herr Warenberg.
Wir haben es gehört, Rekordwerte bei den neuen Infektionen. Wie beunruhigend ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht?
Die Entwicklung gibt natürlich Anlass zu ernster Sorge. Weniger die Inzidenzen im Durchschnitt mit 170, das halten wir aus. Aber zu Recht ist ja in Ihrem Beitrag darauf hingewiesen worden, dass in einzelnen Landkreisen in Bayern, Thüringen, Sachsen 500er, 600er, 700er Inzidenzen vorliegen. Das wird schwierig und das ist sehr bedenklich. Und die Intensivbettenbelegung mit über 2300 Patienten Corona bezogen, bei nur noch 2500 offenen Betten, ist ebenfalls sehr bedenklich. Insofern sehen wir die Entwicklung auch mit großer Sorge.
Und wenn Sie darauf verweisen, dass Sie sagen, also die durchschnittliche Inzidenz von rund 170, die wir gerade haben, also das kann man managen, so habe ich Sie verstanden, dann sagen Sie uns auch, für die Bundesrepublik insgesamt erwarten Sie jetzt nicht, das was der Ministerpräsident in Sachsen erwartet, Herr Kretschmer, dass die vierte Welle möglicherweise alles bisherige übertreffen könnte.
Richtig, das erwarten wir nicht flächendeckend. Sachsen hat da eine besondere Situation. Wir sehen das auch im Südosten Bayerns. Unter anderem wegen der niedrigeren Impfquote dort. Wir haben ja trotz allem Impfquoten bei Erwachsenen von 80%. Deshalb ist auch die sogenannte Corona-Notlage aus unserer Sicht nicht mehr erforderlich, wie Herr Kretschmer das eingefordert hat. Insofern erwarten wir ein solches Szenario nicht flächendeckend, aber eben regional durchaus.
Da sind wir gleich bei dem zweiten Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen wollte. Also diese Vorstellung von vor allem den drei Ampelparteien, SPD, Grüne, FDP, diese epidemische Notlage von nationaler Tragweite jetzt auslaufen zu lassen, das finden Sie unproblematisch?
Ja, wir teilen den Ansatz, weil wir zum einen die höheren Impfquoten haben, zum anderen eben tatsächlich regionale Unterschiede und zum dritten sind wir auch mitnichten schutzlos. Wir können nach wie vor mit dem bisherigen Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes, aber auch den jetzt zusätzlich durch die Ampelkoalition vorgesehenen Maßnahmen, die ja dargestellt worden, Abstandsgebot, Maskenpflicht, auch Auflagen für Schule, Pflichten zu Hygienekonzepten, die Lage aus unserer Sicht beherrschen. Sie müssen nur entsprechend angewandt, konsequent umgesetzt werden. Also wir legen den ganz, ganz großen Hammer der nationalen einheitlichen Lösung aus der Hand. Aber wir haben nach wie vor noch ausreichend Besteck und Werkzeuge, um das zu lösen. Wir machen mit dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite kein Freedom Day. Der Eindruck sollte nicht entstehen.
Aber was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen dieser Notlage, der Corona-Notlage und dem, was dann stattdessen gesetzlich beschlossen werden soll?
Also aus dem von mir aufgezählten entnehmen Sie, so groß ist der Unterschied gar nicht. Wir hatten speziellere Regelungen, mehr Detailregelungen, ausführlichere Regelungen bei der epidemischen Notlage. Wir konnten auch andere Dinge wie im sozialen Bereich zur Absicherung der wirtschaftlichen Folgen leichter daran knüpfen. Wir hatten regulatorische Voraussetzungen. Die werden etwas zurückgefahren, aber die maßgeblichen zum Schutz der Bevölkerung relevanten gesundheitlichen Maßnahmen unterscheiden sich nicht substanziell von dem, was wir vorher bei der epidemischen Notlage hatten.
Und wenn Sie von dem Instrumentenkasten sprechen, welche Instrumente sind aus Ihrer Sicht im Moment besonders wichtig?
Nach wie vor, das steht jetzt an der Stelle nicht drin, nach wie vor ist das Mittel der Wahl das Impfen. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist das zentrale Mittel. Und ansonsten das, was wir immer gesagt haben, Masken tragen hilft, das sehen wir, sagen auch alle Studien. Dadurch verringern wir die Zahl von Neuinfektionen in erheblichem Maße. Abstandsgebot und auch die Einhaltung der 2- oder 3G-Regelung. Es steht Sachsen ja durchaus frei, auch jetzt die 2G-Regel zu wählen, sind die zentralen Instrumente und die Beschränkung darauf halten wir auch für richtig. Wir hatten viele einzelne zusätzliche Maßnahmen, die am Ende nicht so wichtig waren wie Abstandsgebot, Masken und 3G einhalten.
Aus manchen Landkreisen ist ja jetzt zu hören, dass die Verantwortlichen dort sagen, also das Infektionsgeschehen ist quasi im Moment gar nicht mehr zu kontrollieren. Das sei sehr diffus und eben schwer handhabbar. Ist das etwas, was Sie aus verschiedenen Regionen hören, dass es kaum noch möglich ist, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen?
Das ist so. Das hören wir eigentlich flächendeckend, muss man sagen. Und wir erkennen auch, dass angesichts der jetzt schnell steigenden Zahlen, die oftmals symptomlos verlaufen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung mitzuwirken deutlich nachgelassen hat. Also wir kriegen immer wieder falsche Informationen, gar keine Kontaktinformationen. Und solange wir da nicht entweder elektronisch nachschärfen, wird das immer schwieriger. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das, was wir an Kontaktnachverfolgung machen, ins Leere läuft, zumal es sehr breit ist und zumal es überwiegend Bevölkerungsschichten betrifft, die gar keine schweren Verläufe in diesem Umfang haben und deren Neigung in Anführungsstrichen zur Mitwirkung geringer geworden ist als in der Vergangenheit.
Das heißt auch, quasi der öffentliche Gesundheitsdienst kommt an die Grenze dessen, was er in dieser Situation leisten kann.
Wir haben auch höhere Zahlen bewältigt. Er kann das leisten, aber er ist wie immer auf Akzeptanz der Maßnahmen und Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Die Gesundheitsämter haben in der Vergangenheit nachgewiesen, dass sie sehr schnell Kräfte aufwachsen lassen können, dass sie sehr schnell aus anderen Bereichen personell verstärkt werden können, dass wir sehr schnell Amtshilfe der Bundeswehr einfordern können. Aber das funktioniert nur, wenn diejenigen, die eine Infektion haben, auch bereit sind zu sagen, ja, ich habe mit dem und dem Kontakt gehabt, der und der ist ansprechbar. Und wir da Kontakte aufnehmen, das lässt nach. Insofern stoßen wir da auch im Tatsächlichen an Grenzen.
Mhm. Zu den vielen Fragen, die im Moment diskutiert werden, gehört ja auch die, ob es ein Fehler war, die kostenlosen Tests zu beenden und PCR-Tests eben kostenpflichtig zu machen. Wie beurteilen Sie das auch mit Blick eben auf die sehr unterschiedliche Situation in verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Regionen?
Also wir halten das nicht für einen Fehler. Dafür spricht sicherlich, dass die kostenlosen Tests einen besseren Überblick, eine vielleicht bessere Erfassung des Infektionsgeschehens ermöglicht haben.
Und wäre das nicht besonders wichtig gerade jetzt, wo wir so unterschiedliche Entwicklungen haben und Sie haben es selber gesagt, Inzidenzen von zum Teil 700 in manchen Landkreisen?
Das ist so. Die meisten Zahlen sind aber immer noch auch aktuell im Bereich der Schulen. Da haben wir das weiter. Da haben wir flächendeckend 2-3 Mal pro Woche Tests, die auch weiter kostenlos sind, das erfassen wir. Und die Abschaffung der kostenlosen Tests war ja ein Mittel, um die Impfquoten zu befördern. Und da sollten wir auch mit Blick auf das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des politischen Handelns nicht mal rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Insofern wollten wir die Impfquoten befördern und das ist sicherlich ein Weg dazu, gerade weil das Impfen der Weg schlechthin ist. Wir haben immer wieder nachgesteuert, wenn es gar nicht mehr geht, aber dem Grunde nach überwiegen aus unserer Sicht nach wie vor die Argumente dafür, die kostenlosen Tests bei denen, die sich ja impfen und schützen können, dann eben auch bleiben zu lassen. Bei den Schülern, wo das nicht geht und bei den Jugendlichen verfolgen wir das über die Schulen maßgeblich.
Aber das Kalkül ist ja gar nicht aufgegangen. Also es gibt ja nicht mehr Menschen, die sich impfen lassen. Dieser Effekt ist ja gar nicht erzielt worden damit.
In der Tat, wir hätten uns da mehr erhofft. Das hätte mehr sein sollen. Es steigt an. Wir warten ab, was sich jetzt sozusagen gerade auch angesichts der von Ihnen ja eindringlich geschilderten zuspitzenden Lage, ob das nicht auch die Menschen dazu bewegt. Wir werben intensiv dafür und dieses ist ein zusätzlicher Punkt. Die kostenlosen Tests waren eben irgendwie auch so eine Art Freifahrtschein, zu sagen, ich bin doch getestet und der ist, wenn man so will, versperrt worden, der Weg.
Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag hier live im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit und danke für das Gespräch.
Gerne, danke Ihnen.